wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabi Haßmann. Meine Gesprächspartnerin ist auch heute wieder die Asta und mein Hund Bari ist auch mit dabei.
Ja, ist schon Klassiker geworden, wir drei.
Ja, genau.
Aber wir haben uns heute in Wien in der Stadt getroffen und es soll auch heute um jemanden gehen, der auch wieder in Wien spukt. Und es ist dieses Mal wieder ein Komponist, wir haben eine Komponistendichte, möchte ich sagen. Um wen wird es denn heute gehen, liebe Gabi?
Heute geht es um den Anton Bruckner, auch ein sehr verrückter Zeitgenosse im Nachhinein betrachtet, über den es einiges zu sagen gibt.
Über den es einiges zu sagen gibt, nämlich erstens, er ist zwar in Wien gestorben, aber er ist in Oberösterreich in meinem Nachbarort quasi geboren. Also ich bin quasi mit dieser Musik und auch mit dem Stift in St. Florian, wo er dann lang Stiftskapellmeister war, auch aufgewachsen. Aber das nur nebenbei, ein kleiner Ausflug. Der war ja scheinbar eine sehr weirde und umstrittene Figur. Ich habe gelesen, er war irgendwie depressiv sowieso, aber dann auch so verklemmt und sehr spirituell. Was warst du als über ihn?
Also ich denke, er war halt so ein richtig, das sind aber die Musiker ja häufig gewesen, so schwermütig. Mhm. Ja, ist angeblich ja von seiner Mutter geerbt. Aber ich glaube vielleicht, wenn man so eine Musik macht, muss man vielleicht auch ein bisschen einen Hang zumindest zur Melancholie haben. Weil ich glaube, wenn man so ein richtig fröhlicher, so ein richtiger Frohgeist ist, dann macht man so eine Musik auch nicht. Ja, verklemmt im Umgang mit Frauen auf der einen Seite, auf der anderen Seite grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen sich schwer tun im Umgang mit Menschen. Er hat zum Beispiel Smalltalk total gehasst und konnte es auch nicht. Aber solche Menschen gibt es, die kenne ich auch. Wenn du mit denen anfängst, über das Wetter zum Reden, rennen sie rot an oder gehen aus dem Gespräch raus, weil sie das einfach nicht mögen. Und da gibt es eine ganz lustige Episode, die überliefert ist. Da war er halt einmal eingeladen zu einer Abendgesellschaft und das hat er sowieso schon ungern gemacht, aber er hat es halt auch tun müssen, weil er war ja genauso auf Sponsorensuche, wie man das halt damals auch so gemacht hat und auch heute noch macht teilweise. Und da wurde er ja von einer Dame in ein Gespräch verwickelt und die hat dann irgendwann einmal zu ihm gesagt, Sie schauen mich ja gar nicht an, wenn Sie mit mir sprechen. Dabei habe ich extra für Sie diese schöne Kleider angezogen. Und er ist dann sehr verlegen worden und hat gesagt, ja, meinetwegen hätten Sie auch nichts anziehen müssen. Und dann ist ihm klar geworden, was er da gesagt hat, ist knallrot angelaufen. Die Dame war wahrscheinlich ein bisschen echauffiert.
Ich glaube, man würde heute vielleicht sagen, socially awkward.
Ja, genau.
Beziehungsweise klingt mir das sehr nach einem eher introvertierten Menschen einfach, der das nicht so kann.
Ja, das. Sehr introvertiert, sehr verklemmt, sehr unsicher. Also eine sehr unsichere Person. Er hat ja auch etliche Neurosen gehabt und vom Zählzwang angefangen bis hin zur Angst vor unkontrolliertem Samenerguss. Also schon sehr, sehr schräg. Also wirklich ein sehr schräger Mensch.
Ja, habe ich gelesen, er hat spezielle Unterwäsche sogar.
Was sagen ich da genau, damit da nichts.
Problem.
Ja, genau.
Aha. Ja, und was ich auch las in der Vorbereitung ist, dass er muss ja wahnsinnig, also spirituell im religiösen Sinne gewesen sein und hat sogar als Kind schon Predigten am Küchentisch gehalten und so. Ist das auf seine Familie zurückzuführen?
Ich vermute das, weil ich meine normalerweise, wie er das gemacht hat als kleiner Junge, also ich glaube nicht, dass man da das von sich aus schon irgendwie so beschließt, ich bin so religiös, weil ich glaube an Gott, sondern das kriegt man sicherlich von der Familie mit, ja.
Das macht man noch dann, ne?
Das macht man nach.
Aber er war dann ja als Kind eben im Stift, in diesem Internat und so. Also die ganze Kindheit war scheinbar sehr von dem geprägt. Und wenn du vorher schon angesprochen hast, kein Glück bei den Frauen. Ich hatte so einen kleinen MeToo-Moment, als ich das gelesen habe über ihn, weil, also er war kein guter Smalltalker, er konnte scheinbar nicht umgehen. Er hat scheinbar sich auch in den Worten oft vergriffen.
Oh,
so. Und nebenbei war er offensichtlich auch ein bisschen so ungepflegt und so ein bisschen Dingsel, gell?
Ja, er war ja auch keine Schönheit, muss man ganz ehrlich sagen. Und eben ein bisschen, er hat sich halt vernachlässigt. Aber gut, auch das kennt man ja von Künstlern. Ich muss ihn immer ein bisschen so in Schutz nehmen, weil ich weiß natürlich darum, dass man sagt, er war jetzt nicht der sympathischste Musiker oder Künstler. Aber man muss es auch ein bisschen immer so in der Zeit sehen, in der die gelebt haben. Ja.
Naja.
Und ich muss grundsätzlich Künstler in Schutz nehmen, dass die halt auf andere Dinge Wert legen als auf ihr Äußeres. Das ist meistens so.
Kurz zu diesem MeToo-Ding, wo ich mir gedacht habe, also eigentlich ganz interessant, wenn man das in den Kontext von heute setzen würde. Und zwar musste er 500 Gulden Bußgeld zahlen,
ja,
weil er zu einer Frau, zu einer Lehramtskandidatin scheinbar, mein lieber Schatz gesagt hat und eine Anzeige gekriegt hat.
Ja, ja.
War das üblich? Also wenn die immer schon so streng gewesen wären wegen sowas? Oder bei einer Lehrerin vielleicht?
Also ich verstehe es nicht ganz. Ich kenne die Geschichte und ich verstehe es nicht ganz, weil ich habe natürlich sehr viel in der Geschichte recherchiert und da gab es so viel zu lesen, wie damals die Kommunikation war. Und das war damals wirklich etwas Übliches.
Mhm.
Wenn ich denke, wie oft die Leute in Briefen geschrieben haben, ich liebe dich, damit haben sie jetzt aber nicht den Partner gemeint oder die Mutter, sondern einfach einen weit entfernten Bekannten, nicht einmal einen guten Freund.
Ah.
Das war so dieses, ich liebe dich, das war so fast umgangssprachlich anders, als es heute verwendet wird. Und deswegen kann ich das gar nicht verstehen. Ich weiß nicht, also eigentlich hätte da nichts sein sollen.
Also den lieben Schatz, den fand ich ja interessant, dass er dafür eine Anzeige kassiert hat. Ich glaube, daraus resultierend, dass ihm das so oft passiert ist, dass er so missverstanden worden ist, das hat natürlich auch sicher zu seinen ganzen Ängsten und Zwängen dann beigetragen, könnte man
vorstellen. Naja, lockerer wird sie nicht gemacht haben, ja.
Aber jetzt zu den Schicksalen und auch letztlich zu seinem Spuk kommend. Es war ja so, dass er einige schicksalshafte Momente hatte, in dem Sinn, dass er mehrmals dem Tod quasi entronnen
eigentlich
ist.
Total spannend.
Total arg, nämlich nicht nur einmal.
Ja.
Wir fangen vielleicht mit dem prominentesten Vorfall an.
Ja. Genau, weil das andere war ja, glaube ich, davor. Ne? Ja. Also der prominenteste Vorfall ist der Ringtheaterbrand im Jahr 1881. Da gibt es ja einige Leute, die dabei sein hätten sollen, weil sie Karten hatten und dann nicht dabei waren.
Mhm.
Auch zum Beispiel einen Badner, wo ich weiß, da gibt es noch ein Haus in Baden, das jetzt leider gerade abgerissen wird, der Herr Wasserburger. Aber eben auch der Anton Bruckner hatte Karten und dem wurde kurzfristig übel, es ist ihm nicht so gut gegangen. Vielleicht hat er auch eine unheimlich gute Intuition gehabt, kann auch sein.
Ich lese, er ist beten gegangen in die Votivkirchen stattdessen.
Stattdessen, aber er wurde, glaube ich, nie gefragt, ob das vielleicht wirklich eine Art von Vorahnung bei ihm war oder ob ihm halt einfach wirklich irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Vielleicht hat er eine Nachricht erhalten, dass ein guter Freund im Sterben liegt. Man weiß es jetzt nicht.
Ja.
Fakt ist, es ist ihm nicht gut gegangen und er hat beschlossen, nicht ins Theater zu gehen, weil er keine Lust auf Hihihaha hatte und auf viele Leute treffen und wieder in Smalltalks verwickelt zu werden. Er ist stattdessen in die Kirche gegangen.
Mhm.
Und wie er dann zurückkam, hat er schon gesehen, das Riesenaufgebot, ein Riesenbrand war ausgebrochen, es sind ja da fast 400 Leute ums Leben gekommen und er ist dann schnell hochgelaufen in seine Wohnung, weil er hat gegenüber gewohnt und weil er Angst gehabt hat, dass auch seine ganzen Sachen verbrennen, das ist nicht passiert, also das konnte dann schon rechtzeitig gelöscht werden. Aber er hat dann zu seinen ganzen anderen Ängsten und Zwängen auch noch eine unheimliche Angst vor Feuer entwickelt, obwohl er ja Wassersucht auch hatte. Also es war ja sehr skurril alles. Und hat wirklich extreme Angst vor Explosionen und vor Feuer dann noch dazu bekommen als Angst. Oder
gesteigert
als
quasi.
Gesteigert oder dazu bekommen tatsächlich in dem Fall. Naja, er hat natürlich auch müssen zuschauen, wie die ganzen Leichen, die Verkohlten dann rausgetragen wurden und das hat ihn unheimlich mitgenommen. Ne? Immer verständlich.
Wo war denn dieses alte Ringtheater? Hast du
das? Das war am Schottenring, denke ich, ne? Wo heute die Polizei, diese riesige Polizeigebäude ist. Das wurde stattdessen dann dort gebaut.
Ich muss zu meiner Schande sagen und ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick über historische Ereignisse in Wien. Aber das war mir überhaupt nicht bewusst, dass da, ich habe das schon mal gehört mit dem Brand, aber dass da so viele Opfer waren.
Ja, das war eins der ärgsten oder das ärgste Feuererlebnis in Wien überhaupt, wo so viele Menschen gestorben
und
sind.
Und es ist passiert scheinbar wegen der Gasbeleuchtung, in einer Fehlzündung bei der Gasbeleuchtung.
Genau, und damals hat es halt auch diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es jetzt gibt und die aufgrund dessen gemacht wurden, gab es damals noch nicht. Ja. Also gab keinen eisernen Vorhang, die Türen sind nach innen aufgegangen statt nach außen. Und das Schlimmste an allem ist, dass es da ein Missverständnis in der Kommunikation gab. Also die Türen waren noch verschlossen, weil die nicht aufgemacht werden konnten, weil die Menschen innen dagegen gedrückt haben und die gingen aber nicht nach außen auf, sondern nach innen, was ja heute gar nicht sein darf. Ja, mehr.
Oh Gott.
Übrigens unter den Opfern der jüngere Bruder von Mary Wetscherer, der Ladislaus Wetscherer, erst 16 Jahre alt damals. Aber jedenfalls kam es da zu einer Fehlkommunikation. Dadurch, dass keine Menschen nach außen strömen konnten, haben die glaubt, das ist eh alles okay, die nachrückenden Feuerwehrleute. Und jemand hat draußen gesagt, alles schon okay, es gibt keine Leute mehr, ist alles schon erledigt, das Brand ist gelöscht. Was natürlich gar nicht gestimmt hat.
Oh Gott.
Und somit sind die wieder abgerückt und wurden dann wieder zurückgerufen. Aber dann war es halt auch schon zu spät. Es ist so viel schiefgegangen an dem Abend. Und wie gesagt, diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen hat es noch nicht gegeben, die dann aber aufgrund dessen gemacht wurden. Also das hat viel bewirkt, viel Gutes bewirkt.
Die ganzen Brandschutzauflagen und alles.
Genau.
Aber bevor wir jetzt zurückgehen zu dem Ringtheater als Location quasi, vielleicht nur zu den beiden anderen Momenten, wo er dem Tod von der Schippe sprang. Was war das?
Genau, das eine, ich meine, es war in London, da hat er ein Konzert gegeben und sollte dann mit dem Zug, glaube ich, zurückfahren.
Mit der U-Bahn.
Weil er ja dann wieder heim wollte auch und wäre dann wahrscheinlich ins Hotel mit der U-Bahn und dann am nächsten Tag weitergefahren.
Mhm.
Aber er wurde um Zugaben gebeten und er musste mehrere Zugaben spielen und hat daher auch eine ganz andere U-Bahn genommen. Und die U-Bahn, die er hätte kriegen wollen, die hat dann einen sehr schweren Unfall gehabt und auch wieder mit mehreren Toten. Und er ist eben nicht drin gesessen und das Schrägste ist, dass er somit auch sein Schiff am nächsten Tag verpasst hat und das ist dann auf dem Weg nach Österreich, also auf dem Weg heimwärts gesunken noch dazu. Also er war dann auch nicht auf dem Schiff, auf dem er eigentlich hätte sein müssen.
Ich kann mir vorstellen, dass auch diese beiden Ereignisse durchaus zu seinen Angstneurosen beigetragen
obwohl
haben.
Obwohl eigentlich komisch, weil wenn mir sowas passiert, dann wäre ich doch, ich meine, dann würde ich mir doch sagen, ich bin ein Glückskind. Also für
Grundvertrauen.
So ein Grundvertrauen würde ich da dann mir erarbeiten, glaube ich.
Vielleicht, aber vielleicht steigt dann noch mehr das Bewusstsein für die Endlichkeit oder so. Ja.
Ja, bei ihm scheinbar schon, weil er ist ja nicht dadurch fröhlicher geworden.
Okay, na gut, also er hat dreimal wirklich katastrophale Dinge überlebt und er war einfach nicht dabei zum Glück. Ja. Aber jetzt eben zurück zum Ringtheater. Er hat ja in der Nähe gewohnt.
Genau.
Und man sagt auch, dass er dort noch spukt, wieder mal am Ring, einer der Plätze, wo er spukt. Wie sieht man ihn denn dort?
Eigentlich eh so, wie er auch als lebende Person ausgesehen hat. Eher so, er war ja kein großer Mann und er war jetzt auch kein selbstbewusst aufrechtgehender Mann, sondern eher ein gebückter. Und genauso spukt er dort auch und er registriert aber offenbar anders als viele andere Spukgestalten, die Lebenden nicht, sondern man kann durchaus mit ihm auch mitgehen und er verschwindet dann halt einfach um die Hausecke.
Wow.
Aber nichts Bedrohliches, nichts. Ich meine, kommt drauf an, wenn man sich vor Geistern fürchtet, dann schon, aber wenn man sich nicht fürchtet, dann nicht.
Es wird jetzt wirklich einmal Zeit für einen Ringstraßenausflug.
Die Ringstraße hat es in sich,
oder? Du, und bevor wir zu den anderen Plätzen gehen oder zu dem anderen Platz, wo er noch spukt, jetzt sind dort an dem Ort so viele Menschen gestorben, auf einmal durch so ein arges, tragischen Unfall. Warst du mal da von anderen Geistererscheinungen an dem Ort?
Also ich war mal dort tatsächlich, ich meine, ich bin nicht hineingegangen in das Polizeigebäude, aber ich war dort, wo das Ringtheater früher gestanden ist. Ich habe nichts gespürt. Ich war mit dem Medium dort, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe. Sie hat schon etwas gespürt.
Mhm.
Also sie hat gesagt, sie kriegt jetzt nicht direkt eine Kommunikation, aber sie fühlt die Schwere.
Mhm.
Wenn man es weiß, wird man es spüren wahrscheinlich.
Also
ich muss, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Wo ich die Schwere spüre, kann ich da schon sagen. Es gibt nämlich im Bezirksmuseum Innere Stadt das einzige Tor, das den Ringtheaterbrand überstanden hat.
Wow.
Und zwar mit den beiden Köpfen. Es gab vier dieser Tore. Die Komödie, die Tragödie und die anderen zwei weiß ich nicht. Und die Komödie, interessanterweise, hat den Brand überstanden.
Mhm.
Und diese Tür steht jetzt im Bezirksmuseum Innere Stadt. Geh da mal hin und du wirst verstehen, was dicke, schwere Energie bedeutet.
Wow.
Total faszinierend. Ich bin vor dem Tor gestanden. Ich wollte gar nicht mehr weggehen, weil mich das so angezogen hat. Das ist, man muss fast weinen, aber nicht wegen des Ringtheaterbrands, sondern wegen dieser Erhabenheit, ich war schon wieder ganz sentimental, aber diese Erhabenheit dieses Tors, wie es da steht, in seiner ganzen Schönheit und Pracht, und man weiß, was diese Tür gesehen hat und gehört hat, dieses Holz. Das ist einfach... Geh mal zu der Tür hin.
Das ist sehr arg. Also es gibt eben diesen Ort, und dann gibt es aber noch einen zweiten, nämlich,
ja, genau,
wo?
Und zwar ist das, es gibt auch noch einen dritten, aber der zweite ist, glaube ich, der interessantere. Und zwar am Zentralfriedhof gibt es ja eine eigene Ecke quasi, wo diese Opfer bestattet wurden. Und da habe ich mehrere Berichte tatsächlich gehört, also nicht nur vom Bruck, also nicht nur, dass es der Bruckner dort spukt, sondern dass es grundsätzlich spukt. Und der Bruckner soll dort husten. Was ich ganz interessant finde, weil der war ja nicht beim Feuer. Vielleicht ist er vorbeigegangen, wie er in seine Wohnung gehastet ist, um seine Sachen in Sicherheit zu bringen.
Husten aufgrund des Rauchs?
Ja, ich wüsste nicht, warum er husten sollte, aber es wurde mir mehrfach so berichtet, ein hustender Bruckner. Und okay, ich habe eh schon überlegt, warum der hustet. Weil er liegt in dem Grab nicht. Er hat mit dem Grab nichts zu tun und er war nicht im Feuer. Warum ist er dort? Und warum hustet er? Nee, manchmal kann man das nicht so gut erklären, finde ich, oder?
Kann man schon vorstellen, dass so ein großer Gebäudebrand wahrscheinlich, dass es sehr viel geraucht hat, sehr viel Rauchentwicklung war.
Glaubst du, dass es auch zu ihm in die Wohnung gezogen
ist? Naja, wenn er Angst hat, dass er ihm was verbrennt, dann muss er das wirklich ziemlich nah gewesen sein, oder?
Das war sehr nah, ja.
Ja, da wird schon geraucht haben.
Ja, na, vielleicht ist es, hustet er deswegen.
Und auf diesem Grabmal oben ist ein Phönix. Scheinbar ein Phönix aus der Asche ist irgendwie auch.
Ja, ich habe mir das auch immer gedacht, dass das ein bisschen. Aha. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es nicht ganz passend, aber es ist auch egal.
Naja, gut. Zentralfriedhof jedenfalls, ja. Phönixfigur oben drauf.
Phönixfigur oben drauf.
Und da hört man ein Schluchzen. Scheinbar.
Genau. Also, wie gesagt, habe ich eh erwähnt, also nicht nur der Anton Bruckner spukt dort, sondern offenbar mindestens auch eines der Opfer. Weil man hört dort ein Schluchzen, ist mir auch mehrfach berichtet worden, und wenn man dann nachschauen geht, ist aber nichts. Und das Schluchzen hört auch auf, wenn man dann näher nachschaut und zu sprechen anfängt, weil am Anfang natürlich der erste Impuls ist, vielleicht wenn man zu zweit ist, zu sagen, hörst du das auch? Wer könnte das sein? Oder gehen wir nachschauen? Und dann, wenn man zum Sprechen beginnt, hört es eigentlich relativ schnell auf. Mhm. Und zu sehen ist nichts, also gar nichts.
Und der dritte Ort, den du...
Der dritte Ort ist tatsächlich der Pötzlensdorfer Park, weil dort nämlich ein paar Figuren noch stehen von diesem Ringtheaterbrand. Die haben auch überlebt.
Ah.
Also überlebt klingt blöd bei Figuren, also haben sie auch überstanden, den Brand. Mhm. Und die sind im Pötzlensdorfer Schlosspark aufgestellt worden, und auch dort sollen sich manchmal Rauchschwaden bilden.
Aha.
Ja.
Okay. Was mich jetzt nur interessieren wird, ist, jetzt ist das Ganze ja schon über 100 Jahre her. Also Ende des 19. Jahrhunderts ist das alles passiert. Er ist dann verstorben 1896. Und seit wann sieht man seinen Spuk? Ist das jetzt dokumentiert oder wurde das schon länger mal gesehen?
Also seit wann, das ist immer so eine Frage, weil ich ja nicht alle Leute, es kommen ja nicht alle Leute zu mir und erzählen es mir. Hm. Deswegen kann ich nur von den Leuten reden, die mir das erzählt haben. Und das ist so die letzten 10, 15 Jahre.
Okay. Also es gab keine früheren Wahrnehmungen, sobald man das war?
Nicht, soweit es an mich herangetragen wurde.
Okay. Interessant. Also gut. Fazit meinerseits. Ich mache jetzt meinen Ausflug auf die Ringstraße. Es wird Zeit. Was ist dein Fazit zum Anton Bruckner? Gibt es da was Spezielles in dieser Geschichte?
Also eigentlich, ich finde ihn, wie gesagt, sehr schräg, als einer der schrägsten. Andererseits, ich habe eben schon sehr viel zu Künstlern recherchiert, und die haben alle irgendwie ein bisschen ihre Eigenheiten, und deswegen muss ich ihn immer so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, er ist auch gern mit Freunden einen trinken gegangen, also gar so schlimm wird er schon nicht gewesen sein.
In diesem Sinne. Liebe Gabi, danke für das erneut interessante, informative und nette Gespräch mit dir.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Asta. Danke. Tschüss.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen, ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.